Ich möchte euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst, wo wir einfach Kinder gesegnet haben. Und ich möchte natürlich ganz liebe Grüße an Marzahn geben und irgendwann werden wir noch Köpenick und was auch immer geben. Aber heute erstmal Marzahn. Schön, dass ihr jeden Sonntag einfach mit dabei seid und ihr kriegt auch einen richtigen Applaus von uns hier. Ich habe heute ein ganz, ganz schönes Thema und zwar es ist ein Thema, was mich einfach richtig schon seit Monaten so richtig tief beschäftigt und ich da so reingehe. Und zwar habe ich gedacht, ich nenne die Predigt heute Liebe, die stärkste Kraft im Universum und ist letztendlich auch etwas wirklich aus dem dritten Himmel, wo wir Zugang zu haben, weil Jesus uns dafür prädestiniert hat. Und es ist so ein Schatz, dass wir Kinder haben in der Gemeinde, dass wir die Kinder segnen können, dass wir als Eltern unsere Kinder wirklich dem Segen Gottes einfach unterstellen können. Und ich habe so gedacht, wie man irgendwie anfängt, was ist Liebe zu erklären. Und eigentlich ist das alles immer nur, kann es immer nur ein Ausschnitt von etwas richtig Großem Ganzen sein. Als wir Kinder bekommen haben, stand ich bevor ich praktisch dann entbunden habe, habe ich mich wirklich gefragt, wie kann ich eine gute Mama sein? Wie kann ich lieben? Wie kann ich wirklich so lieben, dass es genug ist, dass es für ein Kind genug ist? Und die ehrliche Antwort ist, du wirst nie genug lieben können, dass es für dein Kind wirklich genug ist, weil diesen Platz, den hat sich ja Gott reserviert. Und trotzdem ist Gott in seiner Gnade so gütig, dass er uns am Anfang des Lebens mit einem Wundermittel ausstattet. Und dieses Wundermittel heißt Oxytocin. Und das ist ein Hormon, was tatsächlich ausgeschüttet wird bei der Entbindung, beim Stillen, beim Kuscheln. Interessanterweise wird es immer ausgeschüttet. Es wird ausgeschüttet, wenn du dein Haustier streichelst. Es wird in einer guten Beziehung zu deinen Freunden ausgeschüttet, wenn ihr in einer nahen Beziehung seid. Das ist wirklich etwas, was man auch, das nennt man auch Bindungshormon oder man kann es auch nennen das Scheuehormon, weil es so störanfällig ist. Und ich habe festgestellt, dass alles, was Gott tut, immer ein Bild von etwas Großem Ganzen ist. Also wenn Gott uns anfanglich ausstattet mit diesem Bindungshormon, damit wir ein Bonding eingehen können zu unseren Kindern, dann hat es etwas damit zu tun, wie Gott in seinem Herzen ist, wie er empfindet uns gegenüber. Und ich will jetzt heute keine Predigt über Kindererziehung halten und auch nicht über Beziehungen, aber es ist irgendwie etwas, was mich zutiefst bewegt hat, weil es so eine Urkraft freisetzt. Ihr müsst mal Frauen fragen, wenn sie schwanger sind. Frauen können sich nicht vorstellen, wie sehr sie ihre Kinder lieben, wenn sie dann entbunden haben. Das gibt wirklich ein Vorher-Nachher-Gefühl. Und es ist etwas, was Gott uns einfach wirklich so mitgibt auf dem Weg, um manchmal Schwierigkeiten durchzuhalten, um stehen zu können, um Nächte aufstehen zu können, wenn Kinder weinen. Einfach so ein Starterpaket und so eine Vorschubleistung, die er gibt. Ein richtig, richtig gutes Hilfsmittel. Und Gott hätte sich ja auch irgendwie die Fortpflanzung und wie die Menschheit weiter sich sozusagen entwickelt, irgendwie auch anders ausdenken können. Aber Gott hat sich gedacht, nee, ich will ein kleines, hilfloses Baby, was in der Wissenschaft übrigens Nestflüchter genannt wird, finde ich irgendwie sehr witzig. Nestflüchter wird es genannt, genau. Weil eigentlich Kinder noch nicht lebensfähig sind, wenn sie entbunden sind. Sie sind total von der Liebe, der Zuwendung wirklich der Eltern einfach abhängig. Ein Kind, was zu Anfang nicht geliebt wird und praktisch dieses Bonding erleben darf, kann unter Umständen wirklich sterben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment kennt im 13. Jahrhundert von dem Staufen Kaiser Friedrich II. Er hatte 10 Waisenkinder genommen und er wollte gerne wissen, was die Ursprache ist. Und hat dann 5 Kinder Ammen gegeben, die ganz normal mit den Kindern umgegangen sind, sie gekuschelt haben und mit denen geredet haben, ihnen zu essen gegeben haben. Und 5 mussten, da durften die Ammen auch zu essen geben, aber sie durften mit den Kindern nicht reden und sie durften sie auch nicht anfassen. Sie durften überhaupt nicht mit ihnen interagieren. Und alle diese 5 Kinder sind gestorben, weil sie einfach keine Ansprache hatten und nicht geliebt wurden. Und für uns ist es so, dass wir wirklich merken einfach, Wir brauchen Liebe, weil ohne diese Liebe, ohne diese Urkraft dieser Liebe, würden wir einfach kaputt gehen, würde unser Leben überhaupt nicht zu dem werden können, wozu uns Gott eigentlich berufen hat. Ich habe immer gedacht, ich habe so ein großes Herz, ich bin eine typische Mama und ich kann jedes Kind lieben und jedes Kind, da kommt es dann auch an und die können es dann auch nehmen. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wenn Kinder zu mir keine Bindung haben, kann ich noch so nett sein. Kinder werden sich von mir nicht trösten lassen. Wir hatten neulich eine Situation gehabt, da waren wir im Winter rodeln. Da standen wir an der Bande und haben unserem Kind zugeguckt beim Rodeln und da kam ein Schlitten runtergerodelt mit einem 2-jährigen Kind. Und dieses Kind ist auch richtig gegen die Bande gedonnert und Matthias und ich sind sofort hin und haben das Kind getröstet und haben geguckt, wo ist denn deine Mama? Und die Mama war nicht da und ich habe gedacht, ich könnte doch dieses Kind trösten, aber ich konnte dieses Kind nicht trösten, weil dieses Kind gar keine Bindung zu mir hatte, gar keine Beziehung. Und dann kam irgendwann auch der Opa angelaufen und hat das Kind dann getröstet und dann ging auch alles gut. Aber für mich hat es so ein Beispiel gehabt, wir brauchen Beziehung, um Trost und Liebe empfangen zu können. Wir brauchen praktisch eine Beziehung zu einer Person, die unser Hafen, unsere sichere Burg und unsere Zuflucht sein soll. Und das Wesen einer nahen Beziehung ist, dass man sich in die Augen guckt, dass man sich nah ist, dass man sich anfassen will, dass man wirklich richtig nah beieinander ist, dass man sich umarmt, dass man sich zuhört. Und Beziehungen sind kein intellektuelles Wissen. Es ist kein Wissen über eine Person. Es ist auch kein Gefühl in erster Linie und es ist natürlich erst recht keine Pflichterfüllung, weil es wäre sonst eben keine Beziehung, sondern irgendwie Gesetz und eine Arbeitsebene oder auch Religion. Und es gilt für jede Beziehung, für Eltern-Kind-Beziehung, für Mann-Frau-Beziehung, für Freunde. Und natürlich auch für die Beziehung zu Gott. Und das ist eigentlich mein Hauptthema heute. Darüber möchte ich gerne reden. Ich möchte euch gerne mit reinnehmen in etwas, was ich gelernt habe, was Kraft hat, wirklich alles zu überwinden, was den größten Segen hervorbringt in uns allen. Und das ist die Liebe. Ich habe oft den Satz gehört und den habe ich auch selber gesagt, Liebe ist eine Entscheidung. Und ich habe festgestellt, dass es nicht stimmt. So ist es nicht, weil Entscheidungen haben ihren Ursprung in der Seele, weil sie zum Bereich des Willens, des Gefühls und der Verstand gehört. Und aus meiner Seele heraus kann ich nicht wirklich lieben. Und Liebe ist eine Person, und zwar eine Person Gott oder Jesus und der Heilige Geist. Und meine Entscheidung, die ich aus meiner Seele heraustreffen kann, führt mich zu dieser Person. Und Jesus ist die personifizierte Liebe und sie möchte uns total durchfluten. Und deswegen liebe ich diese Zeiten hier, die wir haben, wirklich in der Gegenwart Gottes. Ich liebe es so, dass seine Gegenwart so präsent da ist, dass sie uns durchspült, dass sie uns durchflutet, dass wir sie erleben können, dass wir uns öffnen können, dass wir dadurch verändert werden. Jesus hat uns nur ein einziges Gebot gegeben, als er auf diese Welt kam. Er hat gesagt, du sollst lieben. Zuerst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deiner ganzen Kraft. Dann unseren Nächsten und dann natürlich uns selbst. Und das alleine ist nur und ausschließlich durch und mit und zu Jesus hin möglich. Ich kann nicht mal mich selbst lieben, ohne dass ich vorher geliebt wurde, ohne dass ich dafür wirklich ein Bild hatte. Jesus ist nicht gekommen, um uns einen Katalog zu geben und uns irgendwie anzupredigen und uns irgendwelche Verhaltensvorschriften zu geben oder über unser Benehmen zu reden. Jesus hat uns auch nicht in erster Linie Geh- und Verbote gegeben, weil die standen ja alle schon im Gesetz. Die gab es ja schon und Jesus hat, oder wir haben alle festgestellt, Gott hat festgestellt, Jesus, dass es einfach nicht funktioniert. Und Jesus kam in diese Welt, um uns das Reich Gottes zu zeigen und natürlich den Vater zu offenbaren. Und das, was Jesus wirklich sich am meisten wünscht, ist, dass er durch uns lieben kann, wir uns geliebt fühlen, aber wir auch wirklich wieder lieben. Und um wirklich lieben zu können, habe ich auch festgestellt, das ist so der Prozess über die letzten Monate, dass wir durch einen Heiligungsprozess durchgehen müssen. Heiligung und Liebe gehören unbedingt zusammen. Wisst ihr, wenn wir wirklich erleben, dass wir geliebt werden, dann merken wir, dass wir Dinge in uns sterben lassen können, die nicht gut sind, und Dinge in uns wach werden dürfen, die Gott sich wünscht, dass wir sie leben. Und das ist etwas, was Jesus durch uns und in uns wirklich durch Heiligung tun möchte. Durch echt gefühlte Liebe sind wir auch erst bereit, Buße zu tun, also umzukehren. Das kommt auch nicht aus dem Intellekt in erster Linie. Zumindest, wir können zwar auch da die Entscheidung treffen, aber wir halten die nicht durch. Und wenn wir versuchen, uns heiligen zu lassen oder geheiligt zu werden, Heiligung ohne Liebe geht nicht. Es bringt Gesetzlichkeit, Härte, Religiosität und letztendlich irgendwie Tod. Ohne Jesus können wir nicht lieben. Gottes Liebe ist heilig. Ohne Liebe ist Heiligkeit nicht möglich. Und Heiligkeit ist eine Sache der Liebe. Wenn wir ohne die erlebte, tröstende und nahe Liebe von Jesus sind, dann erleben wir ganz oft, dass wir unter einer Struktur der Selbstzucht, des Selbstschutzes, der Selbstisolation leben und zwischen uns Mauern haben und Schranken haben, die uns voneinander trennen. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass seine Gemeinde, seine Braut, diese Mauern auch zueinander wirklich überwinden kann. Weil das ist Finsternis, die unser Herz bedeckt. Und wir können dann nur unsere eigenen Bedürfnisse sehen. Wir bekommen manchmal einen Rundbrief von einer Freundin, da steht, ohne Liebe nur Lärm. Und dieser Satz geht mir ständig in meinem Kopf rum, ohne Liebe nur Lärm. Wir können viele Dinge tun, weil wir uns dafür entscheiden und sie sind auch gut. Aber trotzdem, wenn wir die Wahl haben, wenn wir uns Gott so ausliefern, dass wir geliebt werden, dass wir nicht nur Lärm produzieren, sondern dass wir wirklich lieben, ist das so, so kostbar. Wir brauchen Zeiten und Orte, wo wir in die Gegenwart Gottes wirklich reingehen können, wo wir uns wirklich wie ausschütten können und wo wir einfach ihm begegnen, wo wir diesen Trost wirklich erleben und spüren. Wir brauchen alle Trost. Ich empfinde, Trost ist so ein Teil von Liebe. Und wisst ihr, ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, wenn meine Kinder irgendwie sich wehgetan hatten oder als Baby geweint haben. Es war so eine Befriedigung, trösten zu können und es wirklich geben zu können. Und ich weiß, dass all das wirklich, nehmt es mal als Bild für Gott, wenn wir in unserem Schmerz zu Gott kommen und uns trösten lassen, das ist etwas, was ihn total ehrt und was er sich auch wünscht. Wir nehmen in letzter Zeit wahr, dass sich Gegenwart Gottes hier mehr lagert. Das ist mir so eine Freude. Das ist unser größter Schatz, den wir haben. Wirklich nichts ist mit dem zu vergleichen, dass Gottes Gegenwart hier ist, dass sie sich lagert, dass Menschen dadurch zu Jesus kommen, dass sie dadurch den Vater erleben. Es wird tiefer, es wird heller und es wird intensiver. Und wir nehmen auch wahr, dass wir alle ein Stück weit unterschiedlich darauf reagieren. Was passiert, wenn man eine Lampe immer heller stellt? Also ihr kennt ja die Lichtschalter mit Dimmer. Es wird heller, man sieht besser, aber man sieht auch den gesamten Schmutz der Umgebung. Man sieht alles das, was man nicht geputzt hat. Das ist der gleiche Effekt, den stelle ich immer fest, ist mit Brille. Wenn ich zu Hause manchmal meine Brille aufsetze, dann kann ich den Boden sehr viel mehr sehen, als wenn ich die Brille absetze. Ich setze manchmal die Brille ab. Im Psalm 36, Vers 10 steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn wir das Licht Jesus haben, wenn wir das Licht Gottes haben, dann werden wir befähigt, auch unser Herz wirklich anzugucken, wo wir wirklich stehen. Mit Gott in einer nahen, echten und lebendigen Beziehung zu leben, bedeutet, dass wir sichtbarer werden. Und zwar, Gott darf uns sehen, der sieht uns ja sowieso, weil er uns kennt, wie wir wirklich sind. Aber Menschen werden uns tatsächlich auch sehen, wie wir in echt sind. Und wir werden dann wirklich gekannt und Dinge werden auch in unserem Leben sichtbar werden. Unsere schlechten Charaktereigenschaften kommen vielleicht dann manchmal raus. Sachen, mit denen wir kämpfen, die werden auch sichtbar werden. Und das kann manchmal richtig Angst machen, da wir dann annehmen, dass wenn man uns wirklich sieht, wir nicht mehr geliebt sind, dann kommt auf einmal Scham in unser Leben. Wenn das Licht der Gegenwart Gottes heller strahlt, werden bei uns allen Dinge sichtbarer werden, die wir manchmal gut verstecken konnten und auch gut maskiert haben. Und es ist ein guter Prozess, aber es ist tatsächlich, habe ich festgestellt, auch ein echt schmerzhafter Prozess. In Hohelied 1, Vers 5 bis 6 steht: Ich bin schwarz und doch lieblich, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin des Weinbergs gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Wisst ihr, das Leben kann uns manchmal innerlich wie schwarz machen. Verletzungen, die wir erleben, Zurückweisungen, die wir erleben. Und wir haben dann einfach einen Selbstschutz, den wir einfach leben, um leben zu können. Und Gott lässt es zu, dass wir in seinem Licht einfach Dinge wirklich bei uns wahrnehmen können und sehen können, damit wir sie von ihm verändern lassen möchten. Aber weil Gott Vater ist, weil Gott Gott ist, gibt er uns vorher immer diese Vorschubliebe. Wir werden zuerst geliebt. Und wenn wir dann nicht weglaufen und uns lieben lassen, dann wird manchmal das Licht ein bisschen heller gedreht. Und dann kann man Dinge wirklich wahrnehmen. Wir werden einfach wahrnehmen, aus welchem Ton wir wirklich gemacht sind. Und es ist gut, dass wir das wahrnehmen. Weil letztendlich die Finsternis sieht sowieso, wo wir in irgendeinem Ding Kompromisse machen, die wir nicht machen sollten. Und gleichzeitig empfinden wir so, dass wir in dieser präsenten Gegenwart Gottes uns manchmal so nackt und bloß fühlen. Dieser Prozess der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen kann, bedeutet für uns, dass wir uns den Dingen stellen, dass wir sie nicht verstecken und verdecken, dass wir nicht weglaufen, sondern dass wir wissen, dass Gott uns wirklich in unserem Schlamassel liebt. Und geheiligt werden wir nur, indem wir uns seiner Liebe ausliefern. In 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18 steht: Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und oftmals lesen wir diesen Vers immer in Bezug auf Umstände, die vielleicht schwierig sind, Dinge, die von außen kommen. Aber ich glaube manchmal, die stärksten Kämpfe, die wir haben, haben wir nicht mit außen, sondern mit innen, mit unserem Herzen, mit dem, was in unseren Herzen sich oft abspielt. Matthias und ich, wir reden ja relativ viel zusammen und wir haben uns letzte Woche unterhalten darüber, dass wir Menschen dazu neigen, Schmerzen zu vermeiden. So sind wir einfach gebaut, dass wir versuchen, Dinge von uns wegzuhalten, die unserem Herz schmerzen. Ein Beispiel, mal rein körperlich. Wenn du dir dein Bein verletzt hast, dann wirst du dein Bein natürlich schonen wollen. Du gehst dann, humpelst auf der anderen Seite, belastest dein Bein auf der anderen Seite. Und es macht gefühlt irgendwie auch Sinn. Aber es hat halt den riesen Nachteil, es belastet halt andere Dinge fehl und zieht andere Körperteile dann total in Mitleidenschaft. Und dadurch werden wiederum Folgebeschwerden ausgelöst. Und so ist es mit jeder Form von Schmerz. Wir sind wirklich richtig trainiert worden, Schmerzen wegzudrängen, zu vermeiden und auch zu verleugnen. Interessanterweise hat man festgestellt, rein wissenschaftlich, dass 80-90% aller körperlichen Krankheiten wirklich durch die Seele mit verursacht werden. Die Seele, der Schmerz der Seele wird dann weggedrängt und die sucht sich aber ihren Weg dann durch den Körper und Dinge werden dann im Körper sichtbar werden, sodass wir sie nicht mehr ignorieren können. Wir müssen also lernen, unseren Zustand ehrlich wahrzunehmen, nicht wegzulaufen und wir dürfen den Schmerz nicht als Gegner betrachten. Der Schmerz ist nicht der Gegner, sondern es ist ein Symptom, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas nicht stimmt. Wir müssen den Schmerz fühlen können und zulassen, damit wir auch getröstet werden können. Das hängt beides zusammen. Wir hatten in der letzten Woche eine Zeit in der Gemeindeleitung und es ist wirklich, also das sind echt kostbare Zeiten, aber letzte Woche war es besonders kostbar. Wir hätten eigentlich allen Grund gehabt, Gott wirklich zu bestürmen, den Himmel zu bestürmen, wegen so vieler Dinge, einfach zu beten, Fürbitte zu tun, etc. Und wir hatten den Eindruck gehabt, Jesus einfach nur anzubeten, ihn einfach nur zu lieben, ihn einfach nur anzuschauen, gar nichts zu sagen, nur Jesus. Der Heilige Geist hat uns richtig angeleitet, einfach nur Jesus zu sagen. Und für mich war das krasse, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes wirklich so kam, so tief kam, dass wir einfach Jesus geliebt haben und uns von ihm haben lieben lassen. Das ist wirklich gleichzeitig zu lieben und geliebt zu werden. Und gleichzeitig war die Auswirkung unter anderem, dass ich für mich den Zustand meines Herzens wahrgenommen habe. Und es hat unendlich Schmerz ausgelöst, weil in seiner Gegenwart, wie bedingungslos er liebt, fühlst du einfach, wie du wirklich bist und was dein Herz wirklich manchmal denkt, fühlt, trägt. Und Liebe, die ich gefühlt habe von Jesus, hat Wahrheit hervorgebracht. Und diese Wahrheit hat letztendlich bei mir den Schmerz ausgelöst. Und gleichzeitig habe ich mich aber so sicher gefühlt in der Liebe Gottes, in dieser Heiligkeit, in dieser heiligen Atmosphäre. Und es hat Sehnsucht produziert. Und wisst ihr, ich bin früher als Kind oft zur Kur geschickt worden und hatte oft Heimweh. Und dieses Gefühl, was ich am Dienstag hatte, war dem sehr, sehr ähnlich. Hatte so einen Heimweh. Es war so tief, tief, tief in meinem Herzen, diese Sehnsucht, Jesus nahe zu sein, verändert zu werden, anders zu sein. In Hohelied 5, Vers 8 steht, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihnen dann ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. So fühlt sich das an, krank zu sein vor Liebe, weil man in seiner Nähe sein möchte. Wir bekommen einen Geschmack von etwas, was wiederum Sehnsucht auslöst, wenn es nicht da ist. Was uns zieht, alles andere stehen und liegen zu lassen und ihn zu lieben. Weil darum geht es auch. Es geht nicht nur um getröstet zu werden und geliebt zu werden, sondern es geht auch darum, ihn wirklich zu lieben, ihn zu sehen, in seiner Gegenwart zu sein. In Hohelied 8, Vers 6 bis 7 steht, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe gehen wollte, man würde ihn nur verachten. Also halten wir fest, dass Liebe und Schmerz in gewisser Form irgendwie zusammenhalten. Spätestens, wenn man Liebeskummer hat, spürt man das. Oder wenn man eine Person vermisst, die man sehr, sehr liebt. Und wichtig für uns ist wirklich festzuhalten, Schmerz ist nicht der Gegner. Wir müssen die Schonhaltung unseres Herzens aufgeben, damit wir den Schmerz zulassen können und damit wir dann getröstet werden. Und damit verändert werden und damit aus jeder Art von Selbstisolation, Schutzmodus, Angst, alles Mögliche wirklich aussteigen können. Nur der erfahrene Trost von Gott, der allen Mangel ausfüllt, heilt letztendlich wirklich. Ich habe mal so ein Beispiel gehört, das finde ich passend. Auf den Spielplätzen gibt es manchmal so eine riesengroßen Drehscheiben. Und ein Gaudi ist einfach, sich an den Rand der Drehscheibe zu stellen. Und je schneller sich diese Drehscheibe dreht, desto schneller fliegst du von dieser Drehscheibe. Und nur wenn du im Zentrum dieser Drehscheibe bist, bleibst du, egal welche Geschwindigkeit diese Drehscheibe hat, auf dieser Drehscheibe. Und so ist es ein bisschen mit unserem Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, außen, es dreht sich immer schneller, schneller, schneller. Ansprüche, Dinge werden an uns herangetragen, weltpolitische Dinge. Es dreht sich gefühlt immer schneller. Und die Verheißung ist, wenn du am Herzen Gottes bist, am Zentrum der Liebe, am Zentrum des Universums, kann sich die Scheibe drehen, egal wie schnell, du bleibst auf ihr drauf, du wirst nicht runtergeschmissen. Und das bedeutet wirklich, Jesus zu lieben. In Jesaja 66, Vers 11 bis 13, da steht, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstung, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nation wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien liebkost werden. Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott hat Anteile von Vater und Mutter. Mütter sind verantwortlich dafür, Trost zu geben, sich darin auszugießen. Und so will uns Gott trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn man über diesen Satz nachdenkt und den richtig kaut, merke einfach, wie das wirklich wie Balsamöl für mein Herz ist. Trost ist wie Balsam und Liebe heilt wirklich alle Wunden. Liebe ist die größte und die stärkste Kraft des Universums, weil sie eine Person ist und weil durch sie alles geschaffen wurde. Jede Motivation von Gott, irgendetwas zu tun, war Liebe. Und durch Liebe hat Gott beschlossen, ein Teil seines Herzens zu nehmen und es in den Menschen zu pflanzen und den Menschen wirklich zu einem Gegenüber von ihm zu machen. Und das ist auch der Grund, warum Menschen immer wieder erzählen, auch gerade die, die sich dann für Jesus entscheiden, dass sie ihr Leben lang nach etwas gesucht haben, was nichts anderes das ausfüllen konnte. Keine Karriere, keine Ablenkung, kein Einkauf, nichts Äußerliches konnte diese Leere füllen, weil Gott diesen Platz in unserem Herzen nur für sich reserviert hat. Und wisst ihr, es gibt doch noch die andere Seite der Medaille, nämlich Jesus so zu lieben, dass er sich geliebt, gesehen und auch getröstet fühlt. Das war heute auch der Eindruck vorhin beim Lobpreis. Maria kannte Jesus, sie kannte ihn und sie hat ihn geliebt und hat gewusst, dass er Trost braucht. Er brauchte Trost für das, was ihm bevorsteht. Also hat sie ihr Gefäß kaputt gemacht und hat dieses Salböl auf ihn ausgegossen und hat mit ihren Haaren seine Füße getrocknet. In einer anderen Geschichte kam eine Sünderin und hat einfach vor Jesus nur geweint und hat mit ihren Tränen seine Füße gewaschen und hat auch wieder mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet. Sie hat einfach Liebe ganz praktisch gezeigt. Und das ist das, was ich wirklich feststelle, was Jesus sich wirklich von uns einfach wünscht, dass wir ihn so lieben, dass wir uns hingeben, dass wir uns ausgießen, dass wir nicht nur uns selbst im Blick haben, sondern dass wir wirklich ihn im Blick haben. Ich habe festgestellt, dass es drei Ebenen der Nachfolge Jesu gibt. Das ist so wichtig, dass wir uns da drin wirklich positionieren. Und zwar, es gibt die Ebene der Gesinnung eines Dieners. Und ich will gleich am Anfang sagen, alle drei Ebenen sind total kostbar und gut. Ich will die überhaupt nicht in Konkurrenz miteinander stellen oder sie irgendwie ausboten, sondern es hat was mit unserem Herzen zu tun. Diener sind treu, sie sind zuvorkommend, sie sind demütig, sie lieben Positionen, wo sie möglichst viel Einfluss auf andere Leute haben. Sie freuen sich von Herzen auf den Tag, wo sie ihre Belohnung bekommen werden. Sie freuen sich auf die Krone der Gerechtigkeit, sie freuen sich auf die Krone des Lebens. Und ein Diener freut sich, wenn sein Herr sagt: Gut gemacht, du treuer und gerechter Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Weil du im Geringsten treu warst, werde ich dich über vieles setzen. Das ist wirklich die gute Gesinnung eines Dieners, von Herzen demütig. Dann gibt es die Ebene der Sohnschaft. Söhne suchen den Vater. Sie wollen in seiner liebevollen Gegenwart leben. Sie wollen seine zärtlichen Liebkosungen spüren und empfangen. Sie sind sehr an ihrem Erbe interessiert. Sie suchen die Gunst des Vaters. Und sie fühlen sich als Söhne des großen Königs. Und sie wissen, dass sie ein auserwähltes Volk sind, eine königliche Priesterschaft. Und sie wissen, dass sie Erben sind. Und all das ist wirklich gut. Wirklich, hört es mit den Ohren, es ist etwas Gutes. Aber es gibt noch eine dritte Ebene. Und das ist die Ebene der Gesinnung der Braut. Die Braut ist eins mit dem Heiligen Geist und zusammen rufen sie und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Braut will nur mit dem Bräutigam zusammen sein. Sie will ihn anschauen. Sie will sich in seinem Blick verlieren. Sie ist fast krank vor Liebe und sie beginnt den Tag mit ihm und sie endet den Tag mit ihm. Und sie muss ihn an ihrer Seite spüren. Sie ist nicht mehr so sehr an dem interessiert, was er tut, als an dem, wer er ist und daran, in seiner Nähe zu sein und zu bleiben. Und sie schaut ihm mehr in die Augen als auf seine Hände. Und es erinnert irgendwie gefühlt, als ich das aufgeschrieben habe, doch sehr daran, wie man fühlt, wenn man verliebt ist. Alles zieht dich zu der geliebten Person hin. Diese Person einfach nur anzuschauen, ist mehr als genug. Du brauchst gar nicht, dass man irgendwas Interessantes macht, sondern einfach nur gegenüber zu sitzen und den anderen einfach nur in die Augen zu schauen. Dieses Zusammensein ist etwas, was einfach einen dann wirklich die höchste Befriedigung wirklich bringt. Und die Frage für mich heute ist, könnte es sein, ich formuliere es bewusst als Frage, dass es diejenigen gibt, die zum Hochzeitsmahl eingeladen sind und diejenigen, die heiraten werden. Und die Frage ist, die wir uns stellen dürfen, wohin möchten wir gehören? Wir werden alle dabei sein. Und wahrscheinlich werden wir in irgendeiner Form Braut sein und wir werden mitfeiern als Gäste. Und trotzdem habe ich mir diese Frage gestellt, wenn ich diese drei Ebenen sehe, wo will ich hin? Und ich habe sie mir beantwortet. Und die Frage an dich ist, auf welcher dieser drei Beziehungsebenen möchtest du unterwegs sein? In Hohelied 1, Vers 2 bis 4 steht, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Wisst ihr, Liebe ist die größte Kraft des Universums, weil Liebe unter anderem auch echt frei macht. Alles, was Gott getan hat, jemals, wurde aus Liebe gemacht. Es ist alles zu ihr hin und durch sie geschaffen worden. Aus Liebe hat Gott den Menschen geschaffen. Aus Liebe hat er sich einen Teil seines Herzens herausgenommen und in den Menschen gepflanzt. Aus Liebe hat er aber auch Adam und Eva aus dem Garten geschickt, als sie die Frucht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Und zwar aus Liebe deswegen, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und in Ewigkeiten in dieser Sündennatur leben müssen. Das war Liebe, was Gott gemacht hat. Aus Liebe hat er Abraham die Verheißung von Nachkommen gegeben, dass seine Nachkommenschaft so viel sein wird wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Aus Liebe zu seinem Volk Israel war Gott mit Josef in Ägypten und hat ihm dort eine Position gegeben, damit er Israel vor der Hungersnot bewahren konnte. Ich weiß, dass ich das jetzt nur kurz anteaser. Wirklich, lest euch einfach diese Geschichten durch. Du spürst den Atem Gottes, du spürst den Herzschlag Gottes, warum Gott diese Dinge getan hat. Aus Liebe hat Gott die Israeliten aus Ägypten geführt und hat ihnen ein Land verheißen, darin Milch und Honig fließt. Aus Liebe hat Gott einen Fisch zu Jona geschickt, damit als Jona weglief und auf einem Schiff fuhr, dann in einen Sturm geriet, ins Wasser fiel, damit Jona wieder zurückkommt nach Ninive und dort wirklich seine Berufung ausfüllt und die vielen zur Umkehr rufen kann, damit die vielen nicht umkommen mussten. Aus Liebe hat Gott immer wieder um sein Volk Israel geworben, umzukehren und an sein Herz zu kommen. Und letztendlich aus Liebe kam Jesus in diese Welt. Er verließ die Schönheit, die Vollkommenheit des Vaters und kam in diese dunkle Welt. Also das sich vorzustellen alleine, macht mein Herz so dankbar. Aus Liebe ging Jesus ans Kreuz, damit wir erlöst werden können von unserer alten Sündennatur. Aus Liebe ging er wieder fort und schenkte uns den Heiligen Geist, damit wir als Söhne und Töchter wirklich in unser Erbe eintreten können und all das leben können, wozu er uns berufen hat. Aus Liebe schuf er dich und ist dir dein Leben lang nachgegangen und hat um dich geworben und geworben und geworben, bis du ihn erkennen konntest. Und jetzt sitzen wir hier, sitzen in seiner Gegenwart, dürfen Dinge leben, zu denen er uns berufen hat. Und Gott wirbt heute immer noch um unser Herz. Und lasst uns wirklich einfach jetzt aufstehen und ihm darauf eine Antwort geben. Wisst ihr, Jesus hat ihn alles gekostet, aber die Motivation war Liebe. Sie war nicht in erster Linie Gehorsam. Gehorsam kommt aus Liebe. Die Grundmotivation war Liebe und Barmherzigkeit. Und ich möchte jetzt fragen, ob hier irgendjemand ist, der diesen Gott noch nicht kennt, diesen Trost dieser Vaterliebe, diese Liebe, die so überwindend ist, dass sie jeden Schmerz stillt. Wisst ihr, ich habe das erlebt. Liebe stillt wirklich jeden Schmerz. Liebe ist wie Balsam. Liebe ist eigentlich alles, was man beschreibt, ist so bedürftig und so unvollkommen. Liebe ist so viel mehr. Und es ist überhaupt nichts Süßliches daran, sondern sie hat so eine Kraft, sie ist so eine Dynamik, dass sie wirklich überwindend ist. Und ich möchte jetzt wirklich, dass wir uns alle hinstellen und dass die, die erkannt haben, dass sie diesen Jesus wirklich brauchen, dass wenn wir zusammen dieses Gebet sprechen, ihr wirklich mitbetet und dass ihr dann aber, wenn ihr dieses Gebet mitgesprochen habt, wirklich hier nach vorne kommt, ans Kreuz und für euch auch nochmal beten lasst. Weil es ist wichtig, dass wenn man selber dieses Übergabegebet gesprochen hat, dass Jesus in unser Leben kommt, dass man das vor einem Menschen bekennt und wie festmacht. Ja, ich will zu Jesus gehören. Gibt es eine Person, die sagt, ja, ich will zu Jesus gehören, die heute neu ist, die heute hier ist und sagt, ich will diesem Jesus gehören. Ich will diese Liebe, die er mir zuerst gezeigt hat, wirklich erwidern. Dann streckt gerne mal eure Hand aus. Und wir anderen, wir schließen jetzt einfach die Augen und wir beten jetzt einfach dieses Gebet, dieses Übergabegebet, was uns Jesus einfach groß macht. Jesus, danke, dass du der Herr der Herren bist. Ich gebe dir mein Leben heute. Sei du der Herr in meinem Leben. Bitte vergib mir all meine Schuld. Bitte stille du jeden Schmerz in mir. Herr, ich komme zu dir, weil ich dich brauche. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du sitzt zur Rechten Gottes und du kommst von dort wieder. Herr, hier bin ich. Danke dafür, dass du mich zuerst geliebt hast. Ich liebe dich und ich will dir für immer gehören. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht vor deiner Tür und klopft an und du hast ihm gerade die Tür aufgemacht. Wir werden jetzt in eine Zeit reingehen, wo wir wirklich Jesus nochmal richtig anbeten, ihn lieben und ihm unser ganzes Herz ausschütten. Und in Hebräer 3, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jesus klopft doch an und sagt, willst du mir deinen Schmerz geben? Willst du dich von mir trösten lassen? Willst du dich von mir in eine nahe Beziehung reinziehen lassen, damit wir uns lieben können? Du und ich, ich und du. lasst uns wirklich jetzt einfach nochmal ihm alle Ehre geben und ihn anbeten und ihn anschauen und ihn von Herzen lieben.